Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Henri Matisse ist einer jener Maler, die Kunstgeschichte geschrieben haben und die Wegweiser waren für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein Künstler-Künstler also, mit großem Einfluss auf seine Kollegen. Und zugleich sind seine leichten, atmosphärischen und reduzierten Bilder beim Publikum seit Jahrzehnten ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Klar, dass die Kunstwelt nun neugierig nach Basel schaut, wo von Sonntag an eine Retrospektive gezeigt wird. Wir auch. Außerdem zwei Spielzeitauftakte im Theater. Faust 1 und 2 in Frankfurt am Main und The Hunger in Berlin von der Choreografin Constanza Makras. Der Penn in Berlin. Der ist vor den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit einer Gesprächsreihe durch diese Bundesländer gezogen, die eine Einladung war, sich über politische Grenzen hinweg Gedanken zu machen, über die Meinungsfreiheit und die Diskussionskultur im Land und über die vielen Stimmen für die extreme Rechte. 37 Veranstaltungen mit dem Titel »Das wird man doch wohl noch sagen dürfen«. Gestern die letzte in Potsdam mit den Schriftstellerinnen Monika Maron und Eva Menasse und mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern, wie Barbara Behrendt berichtet.
Es gibt einen Grund, warum das Publikum an diesem frischen Septemberabend vor statt im Potsdamer Waschhaus Platz nimmt.
Wenn wir drin gewesen wären, dann hätten nur die Hälfte der Leute reingepasst und die andere Hälfte hätte sich durch einen Fernseher ansehen müssen. Und ich glaube, dann ist es zwar etwas kälter, aber so können zumindest alle zusammensitzen und das ist doch wunderbar.
Tatsächlich ist fast jeder Platz besetzt und das Zusammensitzen macht schon für das Warm-up-Spiel Sinn.
Wer findet, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht? Und wer hält sie für eingeschränkt?
In einer Blase aus rot-grünen Kulturaficionados sitzt man hier nicht. Einige Arme gehen hoch bei der Frage, ob die AfD nicht zu schlecht gemacht werde. Auf dem Podium mit Monika Maron und der Penn-Sprecherin Eva Menasse geht es direkt in die Vollen. Kann man in Deutschland alles sagen, fragt der Moderator Jan Feddersen Maron.
Die Meinungsfreiheit ist grundgesetzlich garantiert. Ich habe mich trotzdem sehr gewundert, als ich hier auf dieses Podium geladen wurde.
Und warum haben Sie sich gewundert?
Nur weil das schon irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr vorkommt.
Maron warnt seit 2010 immer wieder vor Islamisierung und zu viel Zuwanderung. Ihr wird oft eine Nähe zu rechten Parteien zugeschrieben, die sie selbst aber dementiert. Mit Gegenwind zur eigenen Meinung müsse man umgehen, sagt sie in Potsdam. Doch in ihrem Fall gehe es um Diffamierung. Lange verheddert sich die Diskussion dann in Menasses Grundsatzkritik an Social Media und an Marons Kampf gegen gendergerechte Sprache. Als im Publikum die Behauptung fällt, ARD und ZDF wollten das Gendern durchdrücken, platzt Menasse der Kragen.
Zu dem Herrn, der das gesagt hat, wenn wir sonst keine Probleme haben, liebe Leute, wählt ihr wegen der Gendersprache hier zu 30% AfD? Ich weiß es nicht, ich frage es mich. Ich möchte gerne eigentlich heute Abend über die Wut reden, die Wut, die die Leute erklärtermaßen zu Parteien wie der AfD treibt.
Monika Maron nennt neben dem Frust über die Regierungspolitik 3 Gründe. Für Wut. Die Energiepolitik, ein Abbau an Industrie und Migration.
Weil wenn die Leute von den Problemen mit der Migration reden, dann reden sie auch davon, dass sie wissen, dass 50% der Bürgergeldempfänger Einwanderer sind. Und ich glaube nicht, dass irgendwer etwas hätte gegen arbeitende Zugewanderte.
An Stellen wie diesen bleibt die Diskussion zu ungenau. Zugewanderte, die im Niedriglohnsektor arbeiten, müssen oft zusätzlich zu ihrer Arbeit Bürgergeld beziehen. Nicht richtig ist auch Marons Aussage, man müsse 10.000 Euro Bußgeld zahlen, wenn man eine Transfrau versehentlich als Mann anspreche. Diese Aussage wird vom generell sehr wachen Publikum mit einem schnellen Faktencheck korrigiert. Einig sind sich die Schriftstellerinnen, dass die Wahlsiegerin AfD in Thüringen an der Regierung beteiligt werden sollte. Während Maron alles andere als problematisch für die Demokratie hält, setzt Menasse auf eine Entzauberung, wie in ihrem Herkunftsland Österreich.
Wir hatten diese rechten Nasen schon 2-mal in der Regierung. Beide Male hat es keine 2 Jahre gedauert, bis das alles in Schutt und Asche gefallen ist.
In Deutschland beklagt sie die miese, petrige Jammerlappenstimmung.
Mein Vater war in der Emigration als jüdisches Flüchtlingskind und er hat uns immer gesagt, Bevor du jammerst, schau, wie es den anderen geht. Das ist meine Lebensmaxime. Und wenn es was zu jammern gibt, dann grolle ich die Ärmel hoch. Und ich möchte gerne, dass mehr Leute das auch in Deutschland machen und gerade in den neuen Bundesländern. Sitzen und mosern, das kann echt jeder. Da brauche ich kein Talent für.
Und auch Monika Maron endet mit einem Appell.
Ich wünsche mir, dass all die Leute, die meinen, dass sie ihre Meinung nicht sagen können, es einfach tun. Dann wäre der Spuk vorbei.
Dass unterschiedlichste Menschen ihre unterschiedlichsten Meinungen frei aussprechen. Dafür hat der PEN Berlin mit seinen 37 Diskussionen wahrlich viel getan.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, eine Gesprächsreihe des PEN Berlin über Debattenkultur und gefühlte Redeverbote. Die Fondation Beyeler in Basel, die besitzt eine herausragende Sammlung, zusammengetragen vom 2010 gestorbenen Schweizer Galeristen Ernst Beyeler. Und sie zeigt die Sammlung in einem lichten, luftigen Gebäude, das Star-Architekt Renzo Piano der Sammlung quasi auf den Leib geschneidert hat. Vor allem die klassische Moderne ist da stark vertreten und auch die Ausstellungen der letzten Jahrzehnte kreisten immer wieder um die Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Picasso, Gauguin, Max Ernst und Alberto Giacometti. Nun zeigt die Fondation Beyeler eine groß angelegte Retrospektive von Henri Matisse, wie sie wohl nur wenige Häuser auf die Beine stellen können. Matisse, Einladung zur Reise, heißt die Ausstellung niedrigschwellig. Carsten Probst war für uns in Basel und ich habe ihn gefragt, was es denn mit dieser Reise eigentlich auf sich hat. Ist das eine Reise zu Matisse oder die Reisen von Matisse oder beides?
Die Reisen spielen natürlich eine Rolle, aber ich nehme diese Ausstellung doch eher als Reise durch die Entwicklung seines Werkes wahr, die übrigens auch gar nicht so leicht, Herr Biesler, zu erfassen ist. Der Titel Einladung zur Reise bezieht sich eben auf das gleichnamige Gedicht von Baudelaire, das Matisse mit seiner Malerei Luxe, Calme et Volupté 1904, also übersetzt mit ungefähr Überfluss, Ruhe und Begierde, dann selber als Anlass für eine Malerei genommen hat. Und in diesem Gedicht hatte Baudelaire auch Schönheit und Ordnung eben der Ruhe und der Begierde und dem Überfluss entgegengesetzt. Das Bild hängt in einem der ersten Räume der Ausstellung, ist hier auch in der Tat so eine Art Schlüsselwerk. Einerseits zeigt es eben Matisse noch beeinflusst vom Nachimpressionismus an Seurat orientiert. Andererseits geht von hier aus dann buchstäblich die Reise seines Werkes los, denn Matisse war unzufrieden mit seinem Bild. Er fand, dass die Auflösung der gegenständlichen Welt in Farbe wie im Impressionismus so ein Bild eben gar nicht zusammenhalten kann und wandte sich daher einerseits der Betonung der Formen und andererseits der Flächigkeit der Farben zu. Und gleich im nächsten Raum hängt dann mit dem offenen Fenster von 1905 eines dieser berühmten Bilder, mit denen er zum Fauvisten, zum Skandalmaler werden sollte, eigentlich ein kleinformatiges Bild mit dem Blick aus dem Fenster auf das Meer, mit Booten, in dem der Vorder- und Hintergrund zusammenrückt und in denen die Farben Innen- und Außenwahrnehmung verschmelzen lassen, denn Schatten wirken plötzlich rosa oder grün und die Segelboote eher so wie dicke, kurze Pinselstriche. Also von da aus entwickelt sich dann diese Malerei über viele Experimente und Einflüsse bis hin zu seinen Scherenschnitten aus den letzten Jahren, die ja von seiner Krebserkrankung geprägt waren, als er nicht mehr malen konnte.
Jetzt haben Sie schon einiges zu den Hintergründen von Matisse' Malerei gesagt und auch inwiefern er, und das ist ja wahrscheinlich auch was, was die Fondation Beyeler interessiert, maßgeblich wegbereitend für die klassische Moderne gewesen ist oder gewesen sein könnte. Die Ausstellung möchte das auch zeigen, allerdings ohne, dass man dazu viel lesen muss oder viele Vorkenntnisse mitbringen muss. So etwas ist ja der Wunsch aller Museen, dass man die Menschen mit den Bildern erreicht. Gelingt das denn?
Also ich finde, bei Matisse ist das sehr gut möglich, zu sehen, wie er von seinen impressionistischen Anfängen dazu kommt, die Farbe, wie man sagen könnte, zu befreien. Also sie nicht mehr an der Natur, sondern an der inneren Wahrnehmung zu orientieren. Man sieht also, wie er selbst auch schwankt und sehr viel ausprobiert. Es gibt Experimente nah am Kubismus. Es gibt Annäherungen an die Abstraktion, die er eigentlich ablehnt, weil er Malerei immer schon für abstrakt hält. Zum Beispiel das Fenster in Collioure von 1914, das eigentlich aus nur einem großen schwarzen Farbfeld mit schmalen farbigen Rändern besteht, wie ein Vorgriff auf Barnett Newman eigentlich. Aber es gibt eben auch Inspiration durch mittelalterliche Malerei, durch Giotto oder durch russische Ikonen, eine Verehrung für den damals sogenannten Primitivismus, der zeigt, dass eigentlich auch ein großer Metaphysiker an Matisse verloren gegangen ist und er eigentlich gar nicht so wild war, wie es seine Zeitgenossen teilweise empfanden.
70 Hauptwerke von Matisse, heißt es, seien jetzt in Basel zu sehen. Und Matisse ist ja ohnehin einer der Maler des 20. Jahrhunderts, die sich vielleicht der größten Beliebtheit erfreuen, auch heute noch auf Postkarten und auf Plakaten. Das ist eine Ausstellung, die es natürlich auch ein bisschen darauf anlegt, Blockbuster zu sein. Ist sie auch, was den Kunstherbst angeht, ein unverzichtbares Ziel?
Also ich finde sie gerade in der Fülle der verschiedenen Werke und der verschiedenen Phasen wirklich sehr lohnend, auch für diejenigen, die mal über den Tellerrand eben dieser sehr berühmten Bilder hinausschauen. Es ist sogar so, dass zwar sehr viele Hauptwerke von Matisse zu sehen sind, aber einige Superstars eben auch fehlen. Das einflussreiche und radikale Rote Atelier aus dem MoMA war bis vor wenigen Tagen auf einer Tournee durch verschiedene Museen aller Welt. La Bonheur de Vivre, also dieses Bild, das Matisse zu seinem ersten wahren Gemälde erklärt hat, konnte wohl aus den USA nicht geliehen werden. Aus Petersburg und Moskau fehlen naheliegenderweise einige wichtige Gemälde. Aber die Ausstellung kann das eben recht geschickt kompensieren, finde ich, indem sie gerade auf einige weniger bekannte Aspekte im Werk, zum Beispiel seine Beziehung zu Giotto, hinweist und diese ja unbekannteren Aspekte auch mit tollen Bildern beleuchtet.
Carsten Probst über die Ausstellung Matisse, Einladung zur Reise in der Fondation Bayerler in Basel. Und damit ins Theater, wo die Spielzeiten überall eröffnet werden. In Frankfurt am Main zum Beispiel mit Goethes Faust 1 und 2, dazu gleich mehr. Und in Berlin, wo an der Volksbühne die neueste Produktion von Constanza Macras Premiere hatte. Die gebürtige Argentinierin, die auch die Choreografien gemacht hat für die Filme von Yorgos Lanthimos, ist dort regelmäßig zu Gast mit unterhaltenden Tanztheaterabenden. Und da reiht sie meist ziemlich pralle Szenen eher assoziativ aneinander, sodass ziemlich viel Raum bleibt für die Interpretation. So auch nun. The Hunger heißt der neue Abend, basierend auf argentinischer Literatur, Sigmund Freud und der Debatte über künstliche Intelligenz. Eberhard Spreng hat Bilder ekstatischer Weltaneignung gesehen, von Inzest bis Kannibalismus.
Hoch ist das bunt hier und exotisch und laut und orgiastisch. Mit stieren Kinderaugen staunt die queere Person Steph Quincy in eine fremde Welt voller Transgressionen, kannibalischer und sexueller Exzesse. Als Schiffsjunge auf einem spanischen Konquistadorenschiff ist er auf dem südamerikanischen Kontinent gelandet, wo ein indigener Stamm die gesamte Mannschaft tötete und nur ihn am Leben ließ.
The captain and all 37 crew members were killed. Everybody was dead except me.
Von langen barocken Löckchen eingerahmt, schaut er uns auf dem Video direkt ins Gesicht, während um ihn herum das Tanzensemble in neckisch-ironischen Posen und eher angewidert und bekleidet Gruppensex mimt. Ein argentinischer Roman der 1980er Jahre hatte von zyklisch auftretenden kannibalischen Ritualen erzählt, denen Sex, Orgien und schließlich lange Phasen melancholischer Prüderie folgten. Diese merkwürdige Literatur ist Anlass für Constanza Macras Abend, ebenso wie eine Schrift des Sigmund Freud. In Totem und Tabu sprach der Gründer der Psychoanalyse von einem wilden, inzestuösen Urzustand, bei dem einer übermächtigen Vaterfigur alle Frauen zur Verfügung standen. Die Söhne beendeten dies im Vatermord, verzehrten den Erzeuger, bevor dieser als Totem wieder aufersteht und hinfort als Symbol darüber wacht, dass die Stammesgemeinschaft nicht in alte Zeiten zurückfällt. Inzest und Kannibalismus sollen für immer zum Tabu werden. Offenbar erfolglos, denn Constanza Macras sieht eine unausgesetzte Macht des Inzestiösen am Werke, zitiert hierfür unter anderem das Beispiel der Habsburger. Das Kannibalische zeigt sich für die Choreografin ganz hochmodern in der KI. Sie infiziere sich an ihren eigenen Fehlern und werde immer dümmer. Auch Volksbühnenschauspielerin Anne-Rathe Polle steuert Maßgebliches zum hochfliegenden Themen- und Gedankenmix des Abends bei.
Dinge und Rituale haben eine stabilisierende Wirkung auf den Menschen und verleihen ihm Identität.
Dieser maß- und kulturstiftenden Bemerkung folgen indessen ultra-zeitgenössische Instagram-Videos. Sie zeigen vor allem junge Frauen beim Rekordverzehr von Nahrungsmitteln, dessen Exzess auch schon mal in den Tod führen kann. Das soll vermutlich bedeuten, dass die einstige Stabilität, die Objekt, Tabu und Ritual boten, im Flow der Social-Media-Orgien auf immer verloren gehen. Weltaneignung durch obsessiven Verzehr erzählt uns da die Leinwand, während der physische Menschenkörper auf der Bühne in immer neuen Gruppenbildern und immer anderen Kostümen mit ungeheurer Vitalität begeistert. Diskurs und Körper, Weltzustand und Mensch weisen in Constanza Macras The Hunger in divergierende Richtungen. Am Ende bewegt sich das Ensemble zum schnellen, synkopisch durchzuckten Beat mit langsamen, weichen Bewegungen und behauptet den kreatürlichen, inneren Widerstand gegen das hektische Anbranden der äußeren Welt. Das ist ein bleibender Moment in einer Aufführung mit weitgehend rätselhafter Bilderwelt. Ein fahrbarer Bühnenaufbau ist Zuschauertribüne auf der einen und natürlicher Abhang auf der anderen Seite. Ein gläserner Turm mit Treppenaufgängen steht weitgehend nutzlos auf der Bühne herum. Ein großer Rundhorizont schiebt sich immer wieder ins Bild. Eine gewaltige Felsenlandschaft mit futuristischen Behausungen, eine Science-Fiction-Welt, die zugleich auf eine längst vergessene Vergangenheit verweisen könnte. Ganz zu Beginn hatte man das Ensemble als spanische Konquistadoren mit ihren typischen Helmen nicht auf einer Galeone, sondern auf einer Felsplatte auf die Bühne gerollt, so als wäre der Kulturschock, die Eroberung, Mord, Unterdrückung und Ausbeutung des indigenen Südamerika ein geologisches Ereignis, eine Verschiebung tektonischer Platten. Das ist eine der wenigen Bildfindungen. Der Rest sind vor allem Illustrationen für einen Gedankenfluss in Andeutungen, der immer wieder fischig wegflutscht, wenn man meint, ihn zu fassen zu bekommen. The Hunger ist vor allem Showbiz und wird der Volksbühne in unsicheren Zeiten einen großen Publikumserfolg bescheren.
The Hunger von Constanza Macras in der Berliner Volksbühne. Am Schauspiel in Frankfurt am Main begann die Saison gestern mit einem Großprojekt. Jan-Christoph Gockel inszeniert Faust 1 und 2 an einem Abend. Und in der Bankenmetropole Frankfurt, so war es angekündigt, sollten gerade Fausts ökonomische Projekte im Vordergrund stehen und damit Ausbeutung und Zerstörung von Mensch und Natur. Also ein sehr heutiges Thema. Und eines, das offenbar Zeit braucht, denn die Vorstellung dauert 4,5 Stunden. Christian Gampert.
Faust 1 gibt es im Schnelldurchlauf. Eine Faustpuppe wird von einer Putzfrau, natürlich Mephisto, zum Leben erweckt und blickt in einer Art Rummelplatz-Geisterbahn auf ihr bisheriges Leben zurück. Ein Potpourri mit allen wesentlichen Sprüchen und Stationen.
Das also war des Pudels Kern.
Ich bin ein Teil von jener Kraft, stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Zu Beginn des zweiten Teils liegt die grässlich verwesende Faustpuppe vor dem Theater und wird von Passanten inspiziert. In dem vorproduzierten Video taucht dann Mephisto als Hofnarr auf, vor den Bankentürmen, um einem eher weiblichen Kaiser plus Kanzler Tipps zur Schuldenfreiheit des Staats zu geben. Zwecks Erfindung des Papiergelds entert man wieder auf der Bühne einen Nachtclub, die Puppe immer im Gepäck. Aber was ist dieser Faust? Eine verrottete Mumie, aschebedeckte Leiche, Überbleibsel des letzten Kriegs? Oder ein Cyborg oder Zombie, ein Untoter, der nicht sterben kann? Auf alle Fälle ist er eine sehr alte Figur, die jung sein will und deshalb immer weiter nach vorn stürzen muss, erotisch, ökonomisch, kriegerisch. Und er ist eine Projektionsfläche von uns allen, die wir mit ihm aufgewachsen sind. Die Konzeption des Regisseurs Jan-Christoph Gockel, den Fauststoff in Frankfurt aus dem Volks- und Jahrmarktstheater heraus zu erklären und den zweiten Teil zum entertainenden Horrorspektakel zu machen, ist schlagend. Keinen Kilometer entfernt spielte Goethe als Kind mit seinen Puppen. Unter Verzicht auf Goethes antiken Sehnsucht und manch anderes wird auch die Helena-Episode albtraumhaft uminterpretiert. Aus Wagners Laboratorium wird als Homuncula, eine artifizielle, roboterartig erotische Helena, angeliefert.
Ein herrlich Werk ist gleich zur Stadt gebracht. Es wird ein Mensch gemacht.
Diese Helena spricht quasi KI-gesteuert und bildet mit der moribunden Faustpuppe ein erschreckendes Paar. Als Gegenentwurf zum künstlichen Menschen wandeln auch in den Pausen Baumwesen durchs Foyer, zur Natur verstofflichte Humanoide. Der Puppenbauer Michael Pietsch hat auch da Ungeheures geleistet und seine gelenkige Faustattrappe wird, geführt meist von Thorsten Flassig, durch immer neue Kriegs- und Hochhaus- und Landnahmeprojekte gejagt. Denn für Jan-Christoph Gockel scheint es da wenig Zweifel zu geben. Auf Vernichtung läuft's hinaus, der faustische Erkenntnis-, Verjüngungs- und Produktionswahn ist nur eine schlechte Verkleidung für einen kapitalgesteuerten Todestrieb, den die Faust Puppe ja schon rein optisch zur Schau stellt. Einziger Ruhepunkt im Geisterbahn Entertainment ist als Spiegelung aus dem ersten Teil Fausts Begegnung mit Gretchen, die zunächst als Pudel, also Mephisto, auftritt.
Ohne Schimpf und ohne Spaß, ich schwöre euch, mit dem schönen Kind geht's ein für alle Mal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen. Wir müssen uns zur List bequemen.
Die Schauspielerin Lotte Schubert greift sich dann die halbtote Faustpuppe und führt mit ihr einen angedeuteten Liebesakt auf, als betatsche ein verwitterter Harvey Weinstein eine Schülerin. Dann bläst sie sich eine Weltkugel als Schwangerschaftsbauch auf, wirft sie wieder weg und verwandelt sich in eine thessalische Hexe. Der mit vielen visuellen Effekten wuchernde Abend wird zusammengehalten von dem großartigen Wolfram Koch, der als Mephisto auch die Trivialisierungstendenzen der Regie souverän im Griff hat. Egal, ob er Tickets für die Geisterbahn versteigern muss oder Philemon und Bauzis aus ihrer Wohnung vertreibt, er möchte eigentlich nicht, dass der Teufelspakt je endet. Koch macht als rattenschwänziger Diabolus, Batman, Fledermaus und seriöser Manager ungefähr gleich gute Figur und verkörpert so eine Evolutionsgeschichte, die nichts Gutes verheißt. Von dieser sehr schrillen Faust-2-Version wird man noch lange sprechen. Und Kochs Mephisto ist der Geist, der Böses will, aber einen guten Theaterabend schafft.
Faust 1 und 2 an einem Abend am Schauspiel in Frankfurt am Main zum Saisonauftakt. Manchmal, da gibt's nach einem Eklat auch ein Happy End. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert beginnen im sächsischen Pirna, wo eine Ausstellung zur Situation von Geflüchteten in Deutschland noch vor der Eröffnung wieder abgebaut worden war. Und jetzt ist sie doch zu sehen.
Es ist nicht leise in meinem Kopf, heißt die Wanderausstellung der Diakonie. Sie porträtiert 35 Geflüchtete und fragt, kamen sie tatsächlich hier an und konnten sie ankommen? Geflüchtete sprechen da über sich und hielten uns einen Spiegel vor. Die zwischenzeitlich abgesagte Vernissage in Pirna sollte am 25. September sein, und zwar im Rahmen der interkulturellen Woche im Foyer des Landratsamts. Aufgebaut waren die Porträtfotos und Lebensläufe bereits am 11. September, aber es gab Beschwerden von Besuchern und Mitarbeitern. Landrat Geißler von der CDU hatte danach laut Mitteilung von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und die Porträts wieder abbauen lassen. Nach Protesten dagegen, etwa der Grünen und der evangelischen Kirche, kam jetzt ein Geistlicher der katholischen Kirche auf die Idee, die im Landratsamt demontierte Ausstellung ab Mittwoch in seiner Pirnaer Klosterkirche St. Heinrich zu zeigen. Pfarrer Vinzenz Brendler sagte dazu heute der katholischen Nachrichtenagentur, es geht darum, Menschen, die zu den Schwächsten gehören, ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Heute und morgen läuft in Neapel ein Kulturministertreffen der G7-Staaten. Italien hat dort gerade die Präsidentschaft und will Akzente setzen, vor allem beim Schutz von Kulturgütern vor Kriegszerstörung und Plünderei. In Italien wird das Treffen noch immer überschattet von der Affäre des verheirateten Ex-Kulturministers Sangiuliano mit der Modeinfluencerin Boccia. Sie hatte behauptet, Beraterin für das Event in Neapel gewesen zu sein. Nach dessen Entlassung leitet nun Nachfolger Giuli den Gipfel. Für Deutschland nimmt in diesem Format Staatsministerin Keul aus dem Auswärtigen Amt teil. Zum kommenden G20-Gipfel in Brasilien wird dann, nach interner Abstimmung, Kulturstaatsministerin Roth reisen. Der iranische Filmregisseur Mohammad Rasulov bekommt einen der Gilde-Filmpreise. Mit denen bedanken sich die deutschen Programmkinos für aktuelle, außergewöhnliche Produktionen und packende Geschichten. Rasulov wird für seinen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums ausgezeichnet. Es geht darin um die politischen Proteste in seiner Heimat Iran. Der Regisseur war vor wenigen Monaten nach Deutschland geflohen. Der Film wird auch für Deutschland ins Rennen um den Oscar gehen. In der Sparte bester internationaler Film. Die weiteren Sieger beim Gilde-Filmpreis sind Produktionen über Leni Riefenstahl, DNS-Widerstandskämpferin Hilde Koppi und der Streifen Emilia Peres.
Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die deutsche Automobilindustrie, die Klimademo in Berlin und die Lage im Nahen Osten. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.